An die Kriegsradio im Querfunk. Ich spreche mit Jürgen Rose. Er ist ein unehrenhaft entlassener Soldat der Bundeswehr, weil er unter anderem als Soldat bereits Teil der Friedensbewegung war. Herr Rose, Ihr Engagement für den Frieden hat begonnen mit der Gründung eines Zusammenschlusses von Soldaten in einer Vereinigung, nämlich das Darmstädter Signal. Das Darmstädter Signal ist bis heute eine wichtige Kraft im Teil der Friedensbewegung. Und ich würde gerne heute mit Ihnen sprechen, weil Sie als ehemaliger Soldat sehr viel wissen über Kriegshandlungen, über Strategien, Angriffsstrategien und Verteidigungsstrategien. Jetzt im Ukraine-Konflikt ist es so, dass Russland die Ukraine angegriffen hat ohne Kriegserklärung von heute auf morgen. Es war ein völkerrechtswidriger Angriff. Das wird auf jeden Fall immer wieder hochgehalten. Und jetzt ist es so, dass Krieg ist und Krieg bedeutet Leid und Elend und natürlich viele Tote. Ich wüsste gerne von Ihnen, wie schätzen Sie die Kriegsstrategie auf Seiten Russlands derzeit ein?
Ein Wort vielleicht vorneweg noch. Ich wurde also nicht unehrenhaft entlassen, sondern nicht regulär in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet. Durchaus vor dem Hintergrund, dass ich mich da sehr unbeliebt gemacht hatte mit meinen diversen Publikationen, unter anderem auch zur Wehrpflicht oder zum Krieg in Afghanistan und gegen den Irak und seine Menschen. Und zum Zweiten, das Darmstädter Signal habe nicht ich gegründet. Ich bin dann nur später dazugegangen. Gegründet hat es der leider in der Zwischenzeit verstorbene Kamerad Helmut Pries, der bis heute auch unser Ehrenvorsitzender ist. Okay, jetzt zu der eigentlichen Frage, die bezog sich jetzt auf den Krieg in der Ukraine. Und da ging es jetzt um die Strategien, die da verfolgt werden. Ja, die Russen hatten wohl so eine Vorstellung vom Ablauf der Ereignisse, die geprägt war durch die Interventionen der Sowjetarmee während des Kalten Krieges, zum Beispiel 1956 in Ungarn, aber insbesondere wohl auch 1968 in der Tschechoslowakei. Wenn man das jetzt ein bisschen salopp formuliert, handelte es sich zumindest bei dem Letzteren um eine Art bewaffneten Betriebsausflug. Und das hat eben nicht stattgefunden. Also die Erwartung war wohl, wir fahren da mit Panzern hin. Die Ukrainer sind schwer beeindruckt. Wir lassen die dann ein paar Mal auf dem Maidan um sich selber kreisen und schießen ein bisschen mit Maschinengewehren in die Luft und dann machen die sich alle dünne. Und wir setzen dort eine neue Regierung ein, die mit uns kooperiert. Dann haben wir sozusagen die Ukraine in einem ähnlichen Verhältnis wieder zu uns positioniert, wie das mit Weißrussland und Lukaschenko der Fall ist. Also diese Strategie ist offenkundig eben nicht aufgegangen. Und warum ist sie nicht aufgegangen? Weil der Putsch in der Ukraine 2014 schon vom Westen, insbesondere von den USA, instrumentiert war. Victoria Nuland, ne, das ist die bekannte stellvertretende Staatssekretärin damals gewesen, die mit dem Ausspruch Fuck the EU berühmt wurde. Diese Victoria Nuland hatte dann am Ende des Jahres 2014 in Washington einen Vortrag gehalten vor einem erlauchten Kreis, in dem sie sich rühmte, die USA hätten etwa 5 Milliarden Dollar für diesen Putsch da aufgewandt. Und in den Jahren danach, also in den folgenden 8 Jahren, haben die USA die ukrainischen Streitkräfte systematisch aufgerüstet, ausgerüstet und ausgebildet, nachdem diese ukrainische Armee, ich kürze das mal ab, als UAF, Ukrainian Armed Forces, das ist kürzer. Also die UAF hatte zwei vernichtende Niederlagen in den Jahren 2014 und 2015 in der Ostukraine im Donbass erlitten durch die Volksmilizen dort und die unterstützt worden waren durch Russland. Und diese beiden vernichtenden Niederlagen führten dann zu den Abkommen von Minsk 2014 und 15, Minsk 1 und 2. Der Hintergrund dieses Krieges jetzt war, dass einfach diese Minsker Abkommen nicht eingehalten worden sind von Seiten der Ukraine. Und die Garantiemächte in Gestalt von Deutschland und Frankreich sich in Teufel darum geschert haben, dass das nicht passierte, weil das ja auch nicht im Interesse der USA lag. Denn die USA haben systematisch auf diesen Krieg hingearbeitet. Als Zelensky an die Macht kam, hat er als eine seiner ersten Amtshandlungen ein Dekret erlassen im Jahre 2021, in dem er die militärische Rückeroberung des Donbass angeordnet hat. Und die wurde vorbereitet. Wenn man sich die OSZE-Berichte ansieht, unmittelbar vor Kriegsbeginn dieses Jahr, also im Beginn dieses Jahres, ab Januar, steigt die Zahl der Artillerieüberfälle der ukrainischen Armee auf die Milizen, auf die Abtrünnigen im Donbass exponentiell an. Also das verzehnfacht sich, ohne dass das irgendwie moniert worden wäre von Seiten derer, die sich heute über den Krieg da beklagen. Es war klar, dass die UAF nicht in der Lage sein würde, auf gleicher ausbalanciert, also sozusagen die russischen Streitkräfte auszubalancieren. Das heißt, man musste eine andere Taktik entwickeln. Da gab es ja zum Beispiel auch in Deutschland während des Kalten Krieges Überlegungen dazu. Genannt sei da mal Horst Ahrfeld mit seinen Konzepten der Raum- und Netzverteidigung. Oder in Österreich der General Spanocki, der Ähnliches entwickelt hat. Und das ist eben hochinteressant jetzt aus einer rein militärischen Perspektive, bitte richtig verstehen, dass das offenbar funktioniert gegen traditionelle, bekannte, stark gepanzerte Verbände, dann auch mit kleinen Kommandos zu operieren. Also was die Ukrainer da gemacht haben, war, dass sie die gepanzerten Spitzen sozusagen der Verbände, die haben die an sich vorbeifahren lassen und haben die nicht direkt im Kampf gestellt, eins gegen eins, also Panzer gegen Panzer, sondern die haben sich sozusagen überrollen lassen und haben dann ganz systematisch die Logistik angegriffen. Also die ganzen Verbände brauchen ja Verpflegung, Betriebsstoff, Munition und so weiter. Und sie haben dann systematisch beispielsweise die Tankwagen abgeschossen, sodass vorne die Panzer und Schützenpanzer liegen geblieben sind ohne Treibstoff. Das wirkt sich erstens mal auf die Moral der Truppe negativ auf und natürlich auf den Fortgang der Operationen. Und da waren die sehr erfolgreich. Zudem haben die URF von Seiten des Westens sehr hochentwickelte Abwehrwaffen bekommen. Also nicht nur deutsche Panzerfäuste, sondern ganz bekannt geworden, den Panzerabwehrlenkflugkörper Javelin, infrarot gesteuert mittels eines Sensors, den man abschießen kann und der dann selbstständig ins Ziel fliegt. Was den Vorteil für den Schützen hat, dass er sich unmittelbar nach Abschuss der Rakete dann, da muss er Sichtkontakt zum Ziel haben, also zum Panzerfahrzeug oder worauf auch immer, kann er sich sofort wieder in Deckung begeben, Stellung wechseln. Also es ist sehr schwer dann natürlich auch so jemanden zu bekämpfen. Wenn man in einem Panzer sitzt, ich hatte also zweimal die Gelegenheit selber da so in so einem Stahlkoloss einzutauchen. Die Sicht ist ausgesprochen schlecht. Also man kann da nicht auf 500 Meter Entfernung oder gar noch höher erkennen, ob im Wald oder am Waldrand oder an der Hausecke sich da ein Soldat befindet mit entsprechendem Waffensystem, der da auf einen schießen könnte. Das ist schier unmöglich. Und das ist ein erheblicher Nachteil. Die Russen hatten ja auch einschlägige Erfahrungen diesbezüglich gemacht, schon während des tschetschenischen Krieges in Grosny, wo diese Wahnsinnigen damals haben die ungefähr 200 Panzer verloren, als sie gedacht haben, sie fahren mal eben mit den Panzern nach Grosny rein. Das war ein absolutes Desaster. Deswegen machen jetzt, und da sind wir wieder bei der Strategie der Russen, machen die das heute auch nicht, sondern die stoßen sozusagen an den Städten vorbei, in den Raum vor, umgehen die Städte, die gepanzerten Verbände der Russen und überlassen die Städte, also die Herstellung einer Sicherheitslage in den Städten, überlassen sie der Nationalgarde, zum Beispiel auch tschetschenischen Verbänden, die ja sehr erfahren sind im Stadt- und Häuserkampf und auch Söldnertruppen von Wagner. Diese Truppen sind auch nicht mit schweren Waffen ausgestattet, sondern die sind so spezialisiert eben auf das, was wir Urban Warfare nennen. Und Urban Warfare ist so ungefähr das Schlimmste im Krieg, was man sich so vorstellen kann, weil praktisch aus jedem Kellerfenster und aus jedem Dachgeschoss kann jeder unter Feuer genommen werden. Das erklärt zum Beispiel auch, warum wir im Fernsehen die Bilder von zerstörten Hochhäusern und zivilen Häusern eben sehen, weil die Ukrainer natürlich, das würde jede Truppe machen, ihre Artilleriebeobachter beispielsweise eben sinnhafterweise möglichst hoch auf so ein Hochhaus setzt, weil da hat man einen guten Blick auf den Feind, der da unter Feuer genommen werden soll und der aufgeklärt werden soll, oder auch ein Flugabwehrraketen, so ein Stinger-Trupp, den setzt man jetzt auch nicht in den Keller, sondern möglichst weit oben ein. Und damit ist natürlich so ein Hochhaus kein ziviles Ziel mehr, sondern ein militärisches. Und selbst wenn dann, wenn eben diese Nationalgarde auf Widerstand stößt in der Stadt, in einem Gebäudeblock, dann wird die hergehen und Artillerieunterstützung anfordern. Und mit der Artillerie kann man schon einigermaßen präzise schießen heutzutage, aber man trifft halt nicht immer genau dorthin, wo man hintreffen will. Also eine Artillerie streut immer. Und dadurch entstehen natürlich diese massiven Kollateralschäden auch. Das ist sozusagen, diese Schäden sind in Abhängigkeit zu sehen von der Intensität des Widerstandes, der geleistet wird. Also man sieht das in Mariupol, wo die Stadt praktisch stalingradisiert worden ist durch diesen extremen Widerstand, der da von dem rechtsradikalen Azov-Verband geleistet wird.
Damit ich das nicht falsch verstehe, die Hochhäuser werden quasi von ukrainischen Truppen beschossen, damit da keine russischen Späher...
Nein, umgedreht. Die Russen beschießen diese Hochhäuser, weil die ukrainischen Streitkräfte oder die Soldaten dort oben sitzen. Also die verteidigen ja die Stadt, also in Charkow beispielsweise oder in Mariupol oder in Kiew. Da setzen die sich in der Stadt, die ja eingenommen werden soll von den Russen, von den russischen Nationalgardisten, da sitzen die drinnen überall in diesen Gebäuden. Und die sitzen eben auch auf den Hochhäusern, weil sie ja von dort aus eine sehr gute Sicht haben.
Und ist es dann so, dass die Zivilbevölkerung das weiß? Oder wohne ich im 35. Stock und dann ist meine Wohnung plötzlich weg und ich auch?
Ja, das ist eben schwer zu sagen. Wir sind ja nicht vor Ort. Also ich gehe mal davon aus, dass natürlich diejenigen, die da vor Ort sind, die versuchen sich natürlich so gut wie möglich zu schützen. Das funktioniert eben nicht immer, weil das... Wenn man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort ist, unglücklicherweise, und an die Informationen auch über die gerade herrschende Lage fehlt, dann wird man sehr schnell zum Opfer. Und dann muss man auch noch davon ausgehen, dass durchaus der Fall existieren kann, wo hemmungslose Kämpfer wie die Rechtsextremisten dieses Azov-Regiments, die ja in der Tradition der 2. SS-Panzerdivision das Reich stehen, das sieht man an ihren Abzeichen, dass die sich hemmungslos hinter Zivilisten verstecken, in der Hoffnung, dass dann entweder der Gegner davor zurückschreckt, sie unter Feuer zu nehmen, oder aber, damit man hinterher die Bilder fabriziert hat von getöteten Zivilisten, die man dann propagandistisch nutzen kann, um vom Westen Rüstungslieferungen und insbesondere die Lieferung von schweren Waffen einzufordern.
Damit sind wir beim Thema Zivilbevölkerung. Also Sie haben gesagt, eine Auswirkung auf die Zivilbevölkerung ist, dass man zur falschen Zeit am falschen Ort sein kann. Andersrum ist es so, dass wenn ich meine Wohnung verlasse, weil sie im 35. Stock ist, dann bin ich ja eigentlich wohnungslos. Haben Sie eine Vorstellung, wie es der ukrainischen Zivilbevölkerung geht heute?
Ja, es ist schlichtweg natürlich eine Katastrophe. Man kann sich das ja mal ausmalen. Wir beide sitzen gerade ganz hübsch in unseren Wohnungen und man stelle sich vor, wir müssten damit rechnen, dass jederzeit da eine Granate einschlägt und wie das hinterher aussieht dann auch in so einer Wohnung und das eigene Leben natürlich noch bedroht ist. Es ist schlicht, jeder Krieg war und ist zu allen Zeiten schlechterdings eine Katastrophe für die unbeteiligte Zivilbevölkerung. Das war im Zweiten Weltkrieg so, nicht, als die alliierten Bomberverbände deutsche Städte in Schutt und Asche gelegt haben, oder im extremsten Fall, nicht, als unsere amerikanischen Freunde diese Völkerrechtsverbrechen, die Ungesühnten in Nagasaki und Hiroshima begangen haben. Und das ist natürlich auch heute so, wo die Kriegsmaschinerie über Städte hinweg rollt, ohne großartig Rücksicht zu nehmen auf die dort befindliche Zivilbevölkerung. Also ich meine, am richtigsten haben es wohl die Menschen getan in der Ukraine, die ihre Sachen gepackt haben und so schnell wie möglich Richtung Westen verschwunden sind, sich nach Polen, Rumänien und nach Deutschland, wo auch immer, jetzt in Sicherheit gebracht haben. Das war wahrscheinlich die intelligenteste Maßnahme, die sie treffen konnten. Nur das Problem ist ja, wenn man da anguckt, diese Propagandamaschinerie, die rollt ja. Und es ist ja geradezu abenteuerlich, wenn man beobachtet, wie also ein Großteil einer ideologisch druckbetankten ukrainischen Bevölkerung mit einem, wie Tucholsky sagen würde, in den Nationalfarben gestrichenen Brett vor den Kopf sich in den Krieg stürzt auf den Feind. Ja, also die sind ja sozusagen, die torkeln national besoffen gegen den Feind. Nicht? Der Feind steht im Osten, das wussten wir schon immer und die Ukrainer wissen es jetzt auch. Und die zum Krieg, zum Tango gehören immer zwei. Es sind nicht nur die bösen Russen, die zweifellos unter Verstoß gegen jegliches Völkerrecht da einen Krieg vom Zaun gebrochen haben, aber es sind auch eben die anderen, die also offenbar bereit sind, diesen Krieg hemmungslos zu eskalieren. Das wird auch gesteuert, vor allen Dingen von unseren amerikanischen und britischen Freunden. Also die Ukrainer kämpfen ja als Bodentruppe des US-Imperiums. Den Krieg, der aus Sicht der USA geführt werden muss, um Russland in die Knie zu zwingen. Und unsere Außenministerdarstellerin hat es ja auch auf den Punkt gebracht. Wir haben einen totalen Wirtschaftskrieg gegen Russland entfesselt und wir werden Russland ruinieren. Darum geht's und um nichts anderes. Ich hatte das schon 2014 in meinem Artikel da, den ich geschrieben hatte, unter dem Titel Mourir pour Kiew, Fragezeichen, als regimewechseltechnischen Dreisprung beschrieben, nicht von Kiew über Minsk nach Moskau. Das US-Imperium der Barbarei wird erst Ruhe geben, wenn auch in Minsk und in Moskau willfährige Kollaborateure sitzen, die dann bereit sind, alles das zu tun, was aus Washington befohlen wird. So wie wir Europäer übrigens das momentan auch wieder tun. Also wir sind ganz tief im Enddarm der US-Administration verschwunden. Europäische Selbstständigkeit können wir abschreiben. Wir sind die willfährigen, wie Brzezinski das schon geschrieben hat, wir sind die tributpflichtigen, willfährigen Vasallen des US-Imperiums.
Naja, da gab's jetzt den Herrn Olaf Scholz, der am 27. Februar verkündet hat, dass es eine Zeitenwende gibt und dass diese Zeitenwende eine Investition von 100 Milliarden Euro in das Militär investieren muss. Ist das dann tatsächlich noch der Enddarm der US-Politik oder sind es nicht tatsächlich?
Ja, sicher, das ist ja die Ansage aus Washington. Das war ja schon unter den Vorgängern von Biden der Fall. Also Trump war ja derjenige, der es am heftigsten eingefordert hatte, das sogenannte 2%-Ziel. Das kommt ja zu den 100 Milliarden ja noch obendrauf. Dazu ist anzumerken, damals hatte Michail Gorbatschow gesagt, er tut dem Westen jetzt was ganz Schlimmes an. Er nimmt ihm seinen Feind weg. Und seit 30 Jahren war die NATO auf der Suche nach dem Feind. Und dann hat sie so ein paar Ersatzfeinde gefunden. Das waren dann der internationale Terrorismus, die Islamisten und andere, die man da immer wieder gefunden hat. Nicht immer die ganzen Hitlers, nicht Milosevic-Hitler, Saddam Hussein-Hitler, Bashar al-Assad-Hitler, Gaddafi-Hitler. Aber irgendwann gingen denen jetzt sozusagen die Hitlers aus. Und jetzt haben sie ja Putin-Hitler entdeckt. Und vor allem der Feind ist wieder da. Seit 30 Jahren, jetzt haben wir wissen wieder, der Feind steht im Osten und jetzt können wir unmittelbar in den zweiten Kalten Krieg eintreten, der noch verheerender sein wird als der erste. Wir können den eisernen Vorhang, diesmal von unserer Seite her, aufbauen. Wir begehen ökonomisch, ja nicht gerade Selbstmord, aber wir schießen uns hemmungslos in beide Knie, nicht? Wir kaufen lieber fünffach teures Gas bei unseren amerikanischen Freunden als billiges Gas in Russland. All diese Wahnsinnigkeiten, die da jetzt entstehen, und man muss sich auch vor Augen halten. 1914 war es ja der Kaiser und der damalige Kanzler Bethmann Hollweg, die mit der Begründung, Russland hätte Deutschland angegriffen, traf zu. Die Zustimmung der Sozialdemokraten unter dem Motto des Kaisers, nicht erkennt nun keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche, zu den Kriegskrediten bekam und den Burgfrieden bekam. Im Jahre 2022 braucht es dazu keinen Kaiser mehr, da ist die Sozialdemokratie so tief gesunken, dass sie es schon selber macht. Und das noch dazu völlig wahnwitzigerweise, weil, ich meine, das Geld ist noch nicht geflossen und ob es jemals fließen wird, steht auch noch in den Sternen. Dazu braucht es ja eine Grundgesetzänderung. Aber nehmen wir mal an, es wäre so, dann wäre die Bundeswehr jetzt gar nicht in der Lage, dieses Geld überhaupt sinnvoll auszugeben. Sie verfügt weder über die Planungskapazitäten noch über die Vergabekapazitäten. Die Rüstungsindustrie ist eben auch nicht von jetzt auf nachher in der Lage, das zu liefern, was benötigt wird. Also das ist eine Illusion. Selbst wenn man also die Bundeswehr wieder in den Stand versetzen wollte, auf dem sie am Ende des Kalten Krieges war mit knapp 500.000 Mann. Es würde Minimum 10 Jahre dauern. Auch jetzt die neu angeschafften Atombomber F-35 werden erst in vielen Jahren verfügbar und einsatzbereit sein. Das Gleiche gilt für nahezu alle sehr komplexen Waffensysteme, die da jetzt beschafft werden soll. Also zum Beispiel diese Aber witzige Idee bei den Israelis, Raketenabwehrsysteme Arrow 3 zu kaufen, ne? Und die dann so irgendwo bei uns in der Republik zu verstreuen, mit dem irrwitzigen Gedanken, dass das ein Mehr an Sicherheit bringen könnte. Also man weiß nicht, ob man lachen soll oder weinen. Die größte Illusion besteht eben darin, in der Vorstellung, man könnte Sicherheit gegen jemanden, den man als Feind definiert, errüsten. Wir haben sämtliche Lehren des Kalten Krieges vergessen und ad acta gelegt. Wir haben diesen Kalten Krieg gewonnen von Seiten des Westens dadurch, dass wir gesagt haben, wir reden miteinander, wir setzen auf vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, wir setzen auf Rüstungskontrolle, kooperative Rüstungssteuerung, wir setzen auf Abrüstung. Alles weg, vergessen. Wir sind im Kriegsmodus, im Kriegshysteriemodus und im Massenwahn. Anders kann man das nicht mehr bezeichnen, von einer völlig gleichgeschalteten, atlantisch durchseuchten Mainstream-Presse bei uns jeden Abend von Anne Will über Plasberg bis Illner und die Tagesthemen vorangetrieben wird. Also eine der größten Blödigkeiten, die man immer wieder hören zu bekommen in dieser Zeit ist, ja, seit 1945 haben wir das erste Mal wieder Krieg in Europa. Ich meine, der erste Krieg in Europa war 1999 der Angriffskrieg der NATO gegen Jugoslawien. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten diese Journalisten denn wohnen. Es ist abenteuerlich.
Werden Sie zum Ostermarsch gehen?
Ich bin nicht eingeladen. Und das Problem besteht darin, dass meines Erachtens auch innerhalb der Friedensbewegung eine differenziertere Wahrnehmung dessen, was da passiert, vor allem die Hintergründe, das wäre notwendig. Ganz getreue Christa Wolf, nicht? Jeder kann sehen oder wir können alle sehen, wann der Krieg beginnt. Aber die eigentlich spannende Frage ist ja, wann beginnt der Vorkrieg? Und die muss aufgeklärt werden. Also das, was Russland gemacht hat, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, ist natürlich klar ein Völkerrechtsbruch. Aber die hehre Kunst besteht in der Provokation. Und das war sozusagen ein defensiver Angriffskrieg, den wir da beobachten. Dieser Krieg war vermeidbar und er war vorsätzlich und gewollt herbeigeführt durch das US-Imperium. Indem man die Russen eben so lange provoziert hat, bis sie so in die Ecke getrieben waren, dass sie ähnlich reagiert haben wie 1941 Japan mit dem Überfall auf Pearl Harbor. Putin hat es übrigens in seinen Reden spätestens seit 2007 immer wieder betont und er wurde einfach systematisch ignoriert. Obama damals sagte, oh, das ist eine bedeutungslose Regionalmacht mit Atomwaffen. Und das ist natürlich klar, wenn man so umgeht mit seinem Gegenüber, dann muss man sich nicht wundern, dass der halt irgendwann mal zuschlägt, wenn er sich so in die Ecke gedrückt fühlt, dass er keine andere Option zu haben mehr glaubt.
Herr Rose, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und weiterhin den scharfen Verstand.
Ja, ich hoffe. Wobei in diesen Zeiten, in den Nebelschwaden des Krieges, muss man schon gehörig aufpassen, dass man nicht die Orientierung verliert, ne?
Dankeschön.